Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Willkommen, guten Abend. Die Regisseurin Maria Schrader. Gleich zweimal war sie für die Golden Globes nominiert für ihre Netflix-Serie Unorthodox. Das hat vergangene Nacht nicht geklappt, was sie mit schöner Leichtigkeit so kommentierte.
Für den Golden Globe zweimal nominiert zu werden, ist eigentlich schon die Sensation. Und darüber hinaus sollte man sich darüber freuen, wenn es klappt, und auch darüber freuen, wenn es nicht klappt, weil man ist in diesem Rennen, und darüber hinaus ist es doch ein großes Spiel.
Ein großes Spiel, Maria Schrader. Ihr neuer Film »Ich bin dein Mensch« ist heute am ersten Tag der Berlinale gezeigt worden. Das Festival in diesem Corona-Jahr ist ja sehr eigentümlich, nämlich ohne Publikum. Gleich werden wir darüber sprechen. Warum in Südamerika das Jahrhundert der Frauen ausgerufen wurde, das wird uns dann Sabine Hensch erläutern. Sie leitet in La Paz, Bolivien, das Goethe-Institut. Die Berlinale hat begonnen, aber nicht fürs Publikum, sondern als Industry-Event für die Branche. Und das bedeutet, die Berlinale stellt ihren Filmmarkt online als Plattform fürs Fachpublikum zur Verfügung. Auf dieser Plattform werden mehr als 800 Filme gehandelt, darunter auch die Filme, die von den Auswahlgremien der verschiedenen Sektionen ausgewählt wurden. Diese sind etwa 130 Filme in den kommenden 5 Tagen. Auch für die Presse sind sie online verfügbar, also auch für unsere Filmkritikerin Anke Lewicke. Frau Lewicke, 130 Filme in 5 Tagen, das sind 26 Filme pro Tag. Das kann niemand schaffen. Also ist es ja eigentlich wie bei jeder Berlinale für Sie, vermute ich mal. Sie müssen auswählen, 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 auch auf die Gefahr hin, sich in dem einen oder anderen Fall für einen falschen Film entschieden zu haben. Wie gehen Sie denn davor?
Ja, wer die Qual hat, hat die Wahl. Ja, da ist schon immer viel Herzschmerz mit dabei. Aber natürlich steht der Wettbewerb doch immer im Mittelpunkt des Interesses. Natürlich geht es dann auch immer darum, wer hat die goldenen Bären, die silbernen Bären gewonnen. Und es gibt ja auch eine Jury, die die Filme schaut. Also guckt man erstmal den Wettbewerb. Und man kann ja die Filme, es gibt, die sind immer nur 24 Stunden verfügbar. Also guckt man erstmal den Wettbewerb. Wenn man dann noch Kapazitäten frei hat, dann geht man auf den zweiten Wettbewerb, der ja so ein bisschen experimenteller gestaltet ist, eben Encounters. Und ja, wenn ich gleich noch Lust habe, es gibt ja auch noch Berlinale Special, da laufen dann auch große Filme fürs große Publikum. Und da gibt es heute einen dystopischen Science-Fiction-Tides, eine Roland Emmerich-Produktion von dem Regisseur Tim Fehlbaum. Das ist doch der Feierabendfilm.
Also die Nacht ist lang. Das ist ja eigentlich eine eigentümliche Situation. Es gibt kein Publikum. Der Kinostart der Berlinale Film ist ungewiss. Für wen, Frau Lewicke, also berichten Sie denn überhaupt?
Das frage ich mich auch. Also als ich heute mein Wohnzimmer mit Decken abgedunkelt habe, da gab es dann natürlich schon eine Vorfreude. Also jetzt sehe ich mal wieder ein Programm, das nach künstlerischen Kriterien kuratiert wurde. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, betreibe ich nicht doch jetzt hier Verrat am Kino, an der großen Leinwand? Und der künstlerische Leiter der Berlinale, Carlo Chatrian, hat ja gesagt, dass gute Kritiken den Markt beleben sollen. Also muss ich mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt eine Lobeshymne mache, dann geht ein Film auf den Markt für ein paar Euro mehr rüber. Das kann ich mir natürlich schlecht vorstellen, ist vielleicht auch nicht meine Aufgabe, aber es gibt ja in diesem Jahr eine große deutsche Präsenz, und da will ja jetzt jeder wissen, wie zum Beispiel der neue Film von Maria Schrader ist, den ich heute nämlich als erstes angeklickt habe.
Und da bin ich natürlich gespannt, ob es jetzt eine Lobeshymne wird. Ich bin dein Mensch, so heißt dieser Film von Maria Schrader, erzählt von Alma, dieser Film, die auf einen humanoiden Roboter trifft. Und dieser Roboter, der heißt Tom und ist auf Almas Bedürfnisse und Vorlieben programmiert.
Tom, ja?
Magst du es nicht, wenn man dir Komplimente macht?
Glaubst du an Gott?
Das ist eine Frage, die man nicht in dieser Umgebung diskutieren sollte.
Hast du ein Lieblingsgedicht?
Ich mag vor allem Rilke. Herbsttag zum Beispiel.
6. und 7. Zeile.
Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein.
Tom mag also Rilke, Alma und Tom, sie nähern sich an. Was folgt denn, Frau Lewicke, aus dieser ersten Begegnung? Wie geht diese Geschichte weiter?
Also der Film ist eigentlich eine leicht klamaukige Variante der widerspenstigen Zähmung. Also Alma lässt sich nur auf das Zusammenleben mit dem Roboter Tom ein, weil sie danach einen Bericht schreiben soll. Dafür bekommt sie im Gegenzug Geld für ihre Forschungsarbeit. Sie ist nämlich Wissenschaftlerin im Pergamon-Museum und sie forscht über 6000 Jahre alte Keilschriften. Und seine Algorithmen sind natürlich jetzt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt, aber am Anfang passieren ihm immer auch noch Fehler. Er hat auch so was Linkisches, aber er wird auch immer mehr zu einer Art Psychotherapeut, der ihr tief in die Seele blickt, der ihre verdrängten Gefühle und Sehnsüchte zum Vorschein bringt.
Sie haben es gesagt, dieser Film Ich bin dein Mensch ist eine Art Tragikomödie. Schlägt er denn auch irgendwie philosophische Töne an?
Ach, ich muss mal sagen, so einen richtigen philosophischen Tiefgang entwickelt der Film nicht. Also alles ist sehr voraussehbar. Man könnte auch so ein bisschen sagen, dass ein Computerprogramm das Drehbuch geschrieben hat. Da wurden so Schlagwörter eingegeben. Was macht der Mensch? Können Roboter wahre Gefühle entwickeln? Also das ist alles sehr didaktisch dann. Berlin ist auch sehr steril, dekorativ in Szene gesetzt. Aber ich muss sagen, die beiden Schauspielerinnen, die machen einfach ihre Sache gut, machen Eggert als Alma lässt sich immer wieder von ihren Gefühlen überraschen und Tom kann man wirklich dabei zusehen, wie er immer also menschlicher wird. Also es ist so eine seichte, romantische Liebeskomödie.
Maria Schrader, Ich bin dein Mensch. Schon lange hat es im Berlinale-Wettbewerb keinen Film mehr aus dem Libanon gegeben. Also könnte man sagen, ist es höchste Zeit dafür. Memory Box, das ist der Titel eines Films von Joanna Hatschi-Thomas und Khalil Joresh. Das sind zwei Newcomer. Sind die denn schon, Frau Lewicke, in der Festivalwelt bekannt?
Ja, also vor allen Dingen arbeiten die beiden auch als bildende Künstler und mit ihren filmischen Installationen und Fotografien haben sie sich durchaus schon einen Namen gemacht. Und im Mittelpunkt ihrer Arbeiten steht dabei immer die Geschichte ihrer Heimat und sie betreiben eine sehr persönliche Erinnerungsarbeit, eine Geschichtsschreibung jenseits der offiziellen. Und sehr persönlich ist auch dieser Film, denn die Grundlage sind die Tagebücher und Tonbänder, die die Regisseurin in den Jahren 1982 und 1988 geschrieben und aufgenommen hat und die Bürgerkriegsfotos des Regisseurs. Und dieses dokumentarische Archivmaterial fließt mit in die Spielfilmhandlung ein. Es geht um Maya, eine Frau um die 50, die in Montreal lebt, die aus dem Libanon stammt. Sie hat eine fast erwachsene Tochter. Zu Weihnachten kommt ein Paket an. Das ist eben die titelgebende Memory Box. Und da befindet sich das ganze Material drin. Und weil die Mutter letztlich nie über den Libanon redet, geht die Tochter eben heimlich daran, öffnet diese Box und erfährt von der bewegten Jugend ihrer Mutter zu Kriegszeiten und erfährt auch von deren ersten Liebe.
Wie ist denn dieser Film gedreht? Merkt man der Ästhetik an, dass das Regie-Duo aus der bildenden Kunst kommt?
Na, es ist dann doch ein sehr konventioneller Film letztlich geworden. Also es gibt einige sehr schöne Einfälle. Also es gibt so Zelluloidstreifen, die eingeblendet werden mit Aufnahmen des Liebespaares. Man kennt das ja noch früher aus dem Kino, wenn Zelluloid so manchmal durchgebrannt ist. Das macht natürlich Sinn, wenn das Liebespaar dann in Flammen aufgeht. Das ist ein schöner Verweis auf den Bürgerkrieg. Da ist auch diese ganze Bedrohung präsent. Aber manchmal sind das dann auch so Spielereien. Dann treten die Figuren aus den Fotografien heraus und dann beginnt eine Rückblende. Und diese Rückblenden sind dann auch sehr unatmosphärisch erzählt. Also es wird immer getanzt, aber dass es ein Tanz auf dem Vulkan war, wird nie in Szene gesetzt. Wie überhaupt die Vergangenheit des Bürgerkriegs nie eine Gegenwärtigkeit entwickelt.
Memory Box von Joanna Hatschi-Thomas und Khalil Joresh. Die Berlinale. Auch in den kommenden Tagen werden wir regelmäßig darüber berichten. Heute der Auftakt und für heute vielen Dank an Anke Lewicke. Das Institut für Auslandsbeziehungen IFA kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es neu gegründet. Es ist ein Instrument der auswärtigen Kulturpolitik. Wie erfolgreich die Arbeit des Instituts ist, das kann man zum Beispiel am Deutschen Pavillon bei der Biennale in Venedig sehen. Seit 1971, also seit nunmehr 50 Jahren, ist das IFA zuständig für diesen Pavillon. Und in dieser Zeit hat es 23 deutsche Beiträge zu der Biennale koordiniert und realisiert. Und dies durchaus mit einer stattlichen Bilanz. 7 Beiträge wurden mit einem goldenen Löwen ausgezeichnet, 4 davon als beste nationale Arbeiten. Mit einem umfangreichen Programm erinnert das IFA in diesem Jahr an diese 50-jährige Geschichte. Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen sind geplant und auch ein Podcast in der Reihe Die Kulturmittler. In diesem Podcast spricht der Kunstkritiker Kolja Reichert über die Geschichte, die Entwicklung des deutschen Pavillons. Er ist jetzt zugeschaltet, Herr Reichert. Einen schönen guten Abend.
Hallo.
Wenn wir hier in Fazit über den deutschen Pavillon sprechen, dann fast immer aus aktuellem Anlass. So habe ich zum Beispiel vor gut 2 Wochen mit dem Kurator Yilmaz Givior gesprochen. Er hat die Künstlerin Maria Eichhorn eingeladen, den deutschen Pavillon bei der Biennale 2022 zu bespielen. Die Aktualität, keine Frage, hat Gewicht. Doch was ist das historisch Interessante jetzt an diesem Pavillon? Ist es diese Nazi-Architektur, die ja immer wieder, wie soll ich sagen, Reibungspunkt ist?
Ja, an der kommt man wirklich nicht vorbei. Die ist einfach eingebrannt seit den 30er Jahren, seit der Pavillon umgebaut wurde. Ja, selbst schon so ein Protzstück des Nationalismus. Unter den Nazis wurden dann die ionischen Säulen noch ersetzt durch eckige Säulen. Das ist mit Abstand doch das martialischste Gebäude auf diesem Gelände in den Giardini, wo die Länderpavillons einander gegenüberstehen. Und die eindrucksvollsten Beiträge für den deutschen Pavillon über die Jahrzehnte waren meistens dann doch die, die wirklich mit Hauruck und Gewicht sich mit dieser Geschichte beschäftigt haben. Also von Hans Hake, der den Boden zertrümmert hat, sodass diese Platten sich aufschoben wie zu einem Caspar David Friedrichschen Eismeer oder Reinhard Mucha, der so ein Brüten und Dröhnen aus vielen Lautsprechern, Fernsehern und eigentlich stummen Zuschauern 27 schwere Vitrinen mit Filz und alten Schemeln inszeniert hat mit seinem Deutschlandgerät gerade zur Wiedervereinigung. Also man kann sich zu diesem Pavillon nicht verhalten, ohne sich zur deutschen Geschichte zu verhalten.
50 Jahre, wie hat denn die Kunstaußendarstellung sich in der Zwischenzeit gewandelt? Sie hatten ja schon einige Namen genannt, also Hans Hake zum Beispiel. Das ist ja das Who is Who eigentlich, wenn man das mal Revue passieren lässt. Gerhard Richter, Josef Beuys, bis hin zu Rosemarie Trockel, Isa Gensken, Anne Imhof. Also das ist eine Art Kunstgeschichte.
Ja, durchaus. Aber die Auswahl ist doch sehr, sehr unterschiedlich über die Jahrzehnte. Und das ist auch interessant, weil sich nicht nur in Deutschland ein Verständnis der Selbstdarstellung im Wandel zeigt, sondern auch insgesamt ein Wandel darüber, wie man mit Kunst umgeht, wie lange sie sich bewährt haben muss, bis man sie zeigt. Ich fand zum Beispiel interessant, dass nach dem Krieg, so wie auch ähnlich bei der Documenta, so eine Art Wiedergutmachungspolitik erstmal stattfand, die nötig war nach der Verfemung der Moderne durch die Nationalsozialisten. Und wir haben da immer wieder so Gruppenausstellungen, die wie so einen Überblick moderner Kunst darstellen. Und dann kommt so in den 60er Jahren langsam dieser Trend rein, dass es darum geht, Einzelpositionen in den Vordergrund zu stellen. Und wir rechnen ja jetzt immer fast schon damit, wenn die Künstlerin oder der Künstler für den nächsten Pavillon bekannt gegeben wird, dass es eben eine Position ist. Dabei hat ja noch vor ein paar Jahren Susanne Gensheimer gleich mehrere gezeigt. Romuald Kamaka, Ai Weiwei, Santo Mofokeng, Dayanita Singh und übrigens nicht im deutschen Pavillon tatsächlich in dem Fall. Das fällt mir jetzt ein auf Ihre Frage von vorhin, sondern gegenüber im französischen Pavillon. Im Jahr 2013 hat der französische und der deutsche Pavillon jeweils getauscht.
Herr Reichert, wenn man in einem Podcast Rede und Antwort steht über 50 Jahre deutscher Pavillon, dann muss man ja bestimmte Dinge herausgreifen, wenn man da gefragt wird, die einen besonders interessieren. Wie sind Sie denn da vorgegangen? Was ist das, wo Sie da immer andocken, bei welchen Themen?
Also ich habe eigentlich nur die Fragen beantwortet, die mir die Moderatorin Lara-Lena Gödde gestellt hat. Und es ging natürlich wie immer um die Frage, ist dieses nationale Prinzip der Länderpavillons noch zeitgemäß? Frau Gödde hat dann gefragt, ob man nicht auch einfach die Pavillons abreißen könnte. Und ich habe mich entschieden dagegen ausgesprochen. Ich habe gesagt, ich würde auch eine Petition für den Erhalt der Pavillons unterschreiben. Und diese Frage ist natürlich die, die sich alle 2 Jahre stellt, beziehungsweise jetzt setzen wir 2 Jahre aus. Wir haben ja auch nicht zu vergessen die Architekturbiennale, die dieses Jahr im Mai eröffnet, verschoben zwar vom letzten Jahr, aber die Zeitgemäßheit dieses Ländersystems ist, ich finde, und das sage ich auch im Podcast, mir so ein bisschen langweilig, weil immer dieselben Fragen entstehen und immer dieselben Antworten. Und ich muss sagen, ich mag diese Aufteilung, ich mag diese skurrile Überbleibsel aus dem 19. Jahrhundert, diese kleine, pittoreske Weltausstellung im Kleinen, die ja niemand so richtig ernst nimmt, im Gegenteil. Es ist ja eher so, dass man dann in den belgischen Pavillon kommt und denkt, ach lustig, das sind ja Belgier, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Oder, ach, sind das Schweizer Künstler? Interessant, ja gut, das sind dann oft auch keine Schweizer Künstler, ja, die sind dann oft irgendwie von woanders. Also diese skurrile Folie bildet so eine Art stabile Leinwand, vor der sich die Biennale alle zwei Jahre wieder quasi ihre eigene Idee von Kunst erzählt. Das ist so ein produktiver, ja, so ein produktiver Ballast.
Ich hatte es vorhin gesagt, das Institut für Auslandsbeziehungen ist ein Instrument der auswärtigen Kulturpolitik. Sehen Sie konkret jetzt auch die Arbeit am Pavillon dieses Instituts als Kulturpolitik?
Ganz bestimmt, das ist unumgänglich. Also so ein Pavillon ist nicht nur das Produkt von diesem Institut für Auslandsbeziehungen, es ist immer auch das Produkt von Engagement seitens Sponsoren. Deutsche Industrie sitzt dann bei dem Eröffnungsabendessen auch mit am Tisch, weil viele private Gelder eben auch dafür sorgen, dass dieser Pavillon überhaupt erst entstehen kann. Also der Pavillon selbst ist ein Riesenpolitikum innerhalb der Kunstwelt und eben gleichzeitig auch in der Außenpolitik Deutschlands. An ihm ist abzulesen, diese fortwährende Bemühung, eben sich in der Verlegenheit einer traditionsreichen Kulturnation zu zeigen, die gleichzeitig immer bewusst ist über ihre schrecklichen Fehler in der Geschichte. Das geht in den letzten Jahren auch in der Rhetorik, die das IFA pflegt, eben immer mehr dahin, selbst ein Ermöglicher sein zu wollen für Kontakte mit Kuratorinnen in anderen Ländern und zu lernen von Kunstwissenschaftlerinnen aus Indien oder Afrika.
Ich vermute, Sie schauen, Herr Reichert, im Podcast nicht nur zurück, sondern auch nach vorne. Maria Eichhorn, ich hatte es gesagt, 2022 wird sie den deutschen Pavillon gestalten. Ist das für Sie ein richtig spannendes Projekt? Ich vermute mal, ja.
Ich habe das in dem Podcast so beantwortet. Ich finde die Auswahl nicht spannend, weil sie so wahnsinnig richtig ist. Maria Eichhorn muss auf jeden Fall einmal den deutschen Pavillon bespielen. Das Projekt selbst wird bestimmt spannend. Sie ist einfach eine der größten Figuren, was die Richtung der Institutionskritik angeht. Mhm. Und ich bin sicher, dass sie einen Weg findet, uns zu überraschen. Indem sie eben nicht Bilder zeigt, sondern Prozesse bewusst macht, vielleicht Eigentumsprozesse, historische Prozesse. Und ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel am Ende, wie sie es öfter gemacht hat, vielleicht nur ein Objekt am Ende im Pavillon steht, was aber uns quasi in die Knie zwingt vor Bewusstsein für die Eigentumsverhältnisse, historisches Unrecht, was sich eben an dem Ort, wo man gerade steht, manifestiert.
Seit 50 Jahren koordiniert das Institut für Auslandsbeziehungen IFA den deutschen Pavillon in Venedig. Die Geschichte dieses so wichtigen Ausstellungsortes kommt vor in dem Podcast mit Kolja Reichert. Ab morgen ungefähr 16 Uhr ist der Podcast zu empfangen, ist er online gestellt. Herr Reichert, Dankeschön.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Thomas Jedicke und er beginnt mit einem Thema, das wir vorhin schon kurz gestreift haben, die Golden Globes.
Die deutschen Bewerberinnen und Bewerber sind bei der Verleihung in Beverly Hills leer ausgegangen. Abgeräumt haben die Preise andere. Katharina Wilhelm zu den drei großen Gewinnern des Abends.
Zum einen die Serie über das britische Königshaus The Crown hat 4 Preise insgesamt abgestaubt, unter anderem als beste Dramaserie. Das ist ja eine absolute Erfolgsgeschichte. The Crown hat ja in den vergangenen Jahren immer wieder Preise eingeheimst. Zweiter großer Gewinner oder Gewinnerin besser gesagt ist Zoe Zhao, Regisseurin des Films Nomadland. Sie ist als beste Regisseurin ausgezeichnet worden und der Film wurde als bestes Drama ausgezeichnet. Also so ziemlich die höchste Kategorie, die man da gewinnen kann. Und das Besondere ist eben, dass sie als Frau die erst zweite Frau überhaupt ist bei den Golden Globes, die als beste Regisseurin ausgezeichnet wurde. Und der dritte große Gewinner, könnte man sagen, ist Netflix. Die Streaming-Plattform hat nämlich die meisten Preise gewonnen. 4 für Filme und 6 insgesamt für TV-Serien.
Der niederländische Wissenschaftsverlag Brill kauft sämtliche Inhalte der Van den Hoek und Rupprecht Verlage. Wie Börsenblatt Online berichtet, bleibt der Sitz des 1735 gegründeten Traditionsverlags in Göttingen. Der Brill Verlag ist einer der führenden internationalen Wissenschaftsverlage in den Bereichen Geistes- und Sozialwissenschaften sowie internationales Recht. Van den Hoek und Rupprecht genießt vor allem in den Geisteswissenschaften einen guten internationalen Ruf. Vorgenommen hat sich Brill den Angaben zufolge unter anderem die Digitalisierung der Inhalte, Umsatzsteigerung in den internationalen Bibliotheksmärkten und den Ausbau des Open Access Modells. Wegen der Corona-Pandemie muss die Kunstmesse Art Karlsruhe in diesem Jahr ausfallen. Aufgrund der fehlenden Öffnungsperspektive für das Messe- und Veranstaltungswesen und der damit verbundenen mangelnden Planungssicherheit sehe sich die Messe Karlsruhe zu einer Absage der Kunstmesse gezwungen, hieß es in einer Mitteilung. Die internationale Messe, die Kunst der letzten 120 Jahre zeigt, war schon von Februar auf Mai verschoben worden. Nun soll die 18. Ausgabe im Frühjahr nächsten Jahres stattfinden. Im Vorjahr, kurz nach Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland, war die Art Karlsruhe noch als einzige Kunstmesse ohne Einschränkungen durchgeführt worden, bevor es danach weltweit viele Absagen gab.
Die Zahlen sind wohl eindeutig. In Südamerika sind Frauen deutlich häufiger Gewalttaten ausgesetzt als in anderen Regionen der Welt. Welche Gründe gibt es dafür? Welche Prägungen? Welche gesellschaftlichen Strukturen? Diese Gewalt ist ja keine Selbstverständlichkeit. Immer mehr Frauen wollen sich damit nicht abfinden. Sie erheben ihre Stimmen, sie gehen auf die Straßen und sie bekommen auch ein Forum jetzt durch die Goethe-Institute in Südamerika. Die nämlich haben jetzt ein Projekt gestartet mit dem schönen, starken Titel »Das Jahrhundert der Frauen«. Zum Auftakt dieses Projekts hat heute das Goethe-Institut in La Paz, Bolivien, ein virtuelles Forum gestartet, das 3 Tage dauern wird. Was dort geplant ist, welche Perspektiven entwickelt werden sollen, das wird uns nun Sabine Hensch sagen, die Leiterin des Goethe-Instituts in La Paz. Frau Hensch, guten Abend.
Guten Abend nach Deutschland.
Sie rufen nicht das Jahr oder das Jahrzehnt der Frauen aus, sondern gleich das ganze Jahrhundert der Frauen. Welche Idee verfolgen Sie denn mit diesem so selbstbewusst formulierten Ziel?
Also wir haben festgestellt, dass dieses Thema in der ganzen Region Südamerika so brisant ist. Das sieht man allein, wenn man jeden Tag die Tageszeitung aufschlägt. Dass es zwar fortschrittliche Gesetze gibt, die aber nicht konsequent eingehalten werden. Und da war uns klar, dass wir im Sinne der Förderung von Zivilgesellschaften dringend etwas unternehmen müssen. Wir sind in unseren Ländern in der Region gut vernetzt. Wir haben jede Menge Kontakte. Es kommt darauf an, wichtige Akteure zu versammeln und mit ihnen gemeinsam einen Prozess zu starten, um genauer Strategien zu entwickeln, wie man diese Gewaltspirale aufhalten kann. Dabei geht es um die Entwicklung neuer Rollenbilder für Männer und Frauen, denn die Ursache dieser extremen Gewalt in Südamerika hat damit zu tun, dass der Machismo und patriarchale Strukturen in den Gesellschaften so verankert sind und von Generation zu Generation übertragen werden, dass man genau da ansetzen muss.
Also Sie sprechen von einem Prozess, das ist ein langer Prozess, vielleicht sogar eine Jahrhundertaufgabe. Es ist also nicht damit getan, einfach einen Hebel umzulegen oder auf eine Stopptaste zu drücken.
Richtig.
So einfach ist es nicht.
Nein, so einfach ist es nicht, denn es hat ja in den letzten Jahren immer wieder Aktionen gegeben und wie Sie selber auch gesagt haben, es gehen immer mehr Frauen auf die Straße und protestieren dagegen. Aber es reicht einfach nicht. Ja, man muss weitergehen. Man muss gucken, wie können wir junge Generationen sensibilisieren? Wie können wir insgesamt ein Klima schaffen, das bewusster macht, welche Leistungen Frauen in den letzten Jahren und Jahrzehnten längst geleistet haben? Und immer wieder wird es verschwiegen und ignoriert. An diesen Punkten wollen wir ansetzen. Und es ist ein Prozess, bitte kein Jahrhundert, so viel Geduld haben wir alle nicht mehr, sondern wir wollen halt konkreter werden. Wir wollen nicht nur über die Probleme reden, sondern wir wollen gemeinsam Aktionen entwickeln, Projekte entwickeln, die dazu beitragen, dass diese Gewaltspirale aufgehalten wird.
Bevor über eine Lösung nachgedacht werden kann, müssen die Ursachen erforscht werden. Sie hatten auch schon die Stichworte genannt, Frau Hensch, Machismo, ja, aber auch patriarchale Machtstrukturen. Ja. Jetzt ist die Frage natürlich, wie kann diese Erkenntnis daraus umgesetzt werden, um die Zivilgesellschaft zu stärken? Und das hatten Sie auch als Ziel formuliert.
Ganz genau. Und deshalb an diesen ersten 3 Tagen, mit denen wir heute angefangen haben, das ist der Beginn des Prozesses. Und da hat es am ersten Tag schon eine ganze Reihe von Impulsen gegeben, weil wir Leute zusammenbringen, die sich normalerweise nicht unbedingt treffen. Also es sind Künstler und Künstlerinnen, Aktivisten, Akademiker, Akademikerinnen, die gemeinsam versuchen, hier diesen Prozess in Gang zu setzen und Ideen zu sammeln. Und das kann auch, ich sag mal, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Hauptsache ist, dass in den Gesellschaften wirklich etwas umgesetzt wird, was das Bewusstsein erreicht, das junge Generationen stärker sensibilisiert, um eben auch Verhalten zu ändern und neue Rollenbilder anzunehmen.
Wie kann das funktionieren jenseits von den Tagungen oder von den Veranstaltungen? Das sind ja nur Mosaiksteine.
Diese Tage jetzt, das ist nur der Auftakt. Wir wollen alle die Leute, mit denen wir bereits Kontakt hatten, die an diesem Prozess gemeinsam mitwirken wollen, zusammenbringen. Das geht im Moment aufgrund der Pandemie erstmal nur virtuell. Wir gestalten einen Arbeitsprozess, wo diese ganzen Akteure unterschiedlichster Disziplinen sich austauschen und Modelle entwickeln, Strategien entwickeln. Dann kommen wir Ende des Jahres alle zusammen in La Paz und werden dann festlegen, was die nächsten Schritte sind, um diese Resultate dieses Arbeitsprozesses auch implementieren zu können.
Diese drei Veranstaltungen jetzt zum Auftakt, das sind öffentliche Veranstaltungen, öffentliche Foren. Wird das auch immer öffentlich bleiben im Laufe des Jahres?
Nein, der Auftakt ist öffentlich und es wird auch dokumentiert, aufgezeichnet und dann nochmal im Netz zur Verfügung gestellt. Aber der Arbeitsprozess, der uns so wichtig ist, der wird eher in geschlossenen Räumen sein, auch in geschützten Räumen, ja, damit die Leute in Ruhe an ihren Projekten, an den Maßnahmen, an den Ideen arbeiten können. Und dann gibt es zum Abschluss Ende des Jahres wieder eine öffentliche Veranstaltung, wo wir die Ergebnisse präsentieren und beschließen, wie es dann weitergeht, welche nächsten Schritte erforderlich sind.
Das Jahrhundert der Frauen, eine Veranstaltungsreihe der Goethe-Institute in Südamerika. Ab heute diese dreitägige Auftakt veranstaltet, organisiert vom Goethe-Institut in La Paz, Bolivien. Die Leiterin des Instituts war das Sabine Hensch. Ich danke Ihnen, Frau Hensch, und einen schönen Gruß in die Ferne.
Ja, schönen Gruß nach Deutschland und vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Thomas Jedeke und er beginnt mit einem Thema, das wir vorhin schon kurz gestreift haben, die Golden Globes.
Die deutschen Bewerberinnen und Bewerber sind bei der Verleihung in Beverly Hills leer ausgegangen. Abgeräumt haben die Preise andere. Katharina Wilhelm zu den drei großen Gewinnern des Abends.
Zum einen die Serie über das britische Königshaus The Crown hat 4 Preise insgesamt abgestaubt, unter anderem als beste Dramaserie. Das ist ja eine absolute Erfolgsgeschichte. The Crown hat ja in den vergangenen Jahren immer wieder Preise eingeheimst. Zweiter großer Gewinner oder Gewinnerin, besser gesagt, ist Zoe Zhao, Regisseurin des Films Nomadland. Sie ist als beste Regisseurin ausgezeichnet worden und der Film wurde als bestes Drama ausgezeichnet. Also so ziemlich die höchste Kategorie, die man da gewinnen kann. Und das Besondere ist eben, dass sie als Frau, die erst zweite Frau überhaupt ist bei den Golden Globes, die als beste Regisseurin ausgezeichnet wurde. Und der dritte große Gewinner, könnte man sagen, ist Netflix. Die Streaming-Plattform hat nämlich die meisten Preise gewonnen. 4 für Filme und 6 insgesamt für TV-Serien.
Der niederländische Wissenschaftsverlag Brill kauft sämtliche Inhalte der Van den Hoek und Ruprecht Verlage. Wie Börsenblatt Online berichtet, bleibt der Sitz des 1735 gegründeten Traditionsverlags in Göttingen. Der Brill Verlag ist einer der führenden internationalen Wissenschaftsverlage in den Bereichen Geistes- und Sozialwissenschaften sowie internationales Recht. Van den Hoek und Ruprecht genießt vor allem in den Geisteswissenschaften einen guten internationalen Ruf. Vorgenommen hat sich Brill den Angaben zufolge unter anderem die Digitalisierung der Inhalte, Umsatzsteigerung in den internationalen Bibliotheksmärkten und den Ausbau des Open Access Modells. Wegen der Corona-Pandemie muss die Kunstmesse Art Karlsruhe in diesem Jahr ausfallen. Aufgrund der fehlenden Öffnungsperspektive für das Messe- und Veranstaltungswesen und der damit verbundenen mangelnden Planungssicherheit sehe sich die Messe Karlsruhe zu einer Absage der Kunstmesse gezwungen, hieß es in einer Mitteilung. Die internationale Messe, die Kunst der letzten 120 Jahre zeigt, war schon von Februar auf Mai verschoben worden. Nun soll die 18. Ausgabe im Frühjahr nächsten Jahres stattfinden. Im Vorjahr, kurz nach Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland, war die Art Karlsruhe noch als einzige Kunstmesse ohne Einschränkungen durchgeführt worden, bevor es danach weltweit viele Absagen gab.
In den vergangenen Tagen wurde Israel immer mal wieder als Impfweltmeister bezeichnet, ein etwas voreilig ausgerufener Titel. Ja, Israel ist deutlich in Führung gegangen, doch das Spiel, um die Fußballmetapher mal weiter zu strapazieren, das Spiel ist noch gar nicht aus. Es dauert ja bekanntlich 90 Minuten, gespielt ist noch nicht einmal eine Halbzeit. Und die Kritik am Impfprogramm in Israel nimmt zu, gerade auch bei jungen Menschen. Viele zum Beispiel lehnen die grünen Pässe ab. Mit einem solchen Pass könnte man in ein Konzert gehen. Doch neben der Freude über die Lockerung sind bei vielen die Vorbehalte groß, wie wir von Benjamin Hammer hören.
Ein Jahr lang hatte der israelische Musiker Aviv Geffen kein Konzert mehr gegeben. Vor etwa einer Woche dann stand er auf der Bühne und schaute in einen vollen Konzertsaal in Tel Aviv. Ich bin heute Morgen sehr früh aufgewacht und habe mir gesagt, heute gebe ich ein richtiges Konzert mit echtem Publikum, nicht irgendeine Veranstaltung über das Internet. Die ganze Welt steht still, die Kultur sowieso. Wir sind hier heute Zeugen eines kleinen, großen Wunders. Auch im Yakon Park in Tel Aviv fand ein erstes Konzert statt. Auch hier war die Stimmung feierlich. Die Gäste müssen im neuen System mehrere Dokumente mitbringen. Konzertkarte, Personalausweis und den grünen Pass. Den Nachweis, dass sie zweifach gegen das Coronavirus geimpft wurden. Die Unterlagen werden gescannt. Wer im gleichen Haushalt lebt, darf eng zusammensitzen. Ansonsten muss ein Platz freigelassen werden. Ich bin ein Jahr zu Hause geblieben und lebte ziemlich isoliert, sagt dieser ältere Konzertbesucher. Wir freuen uns sehr, nach diesem Jahr rauszugehen und öffentliche Veranstaltungen zu besuchen. Viele Veranstaltungen waren ausverkauft, zum Beispiel im Chan-Theater in Jerusalem. Nach einem Jahr mit weitgehendem Stillstand wagt Israel den Neuanfang in der Kultur. Ganz langsam. In Innenräumen dürfen maximal 300 Gäste sitzen, draußen sind es 500. Trotz der Impfungen herrscht Maskenpflicht. Essen und Trinken ist nicht erlaubt. Die vielen Regeln führen dazu, dass sich Aufführungen für manche Veranstalter finanziell gar nicht lohnen, sagt Basa Wada. Sie ist die Managerin von mehreren israelischen Bands. Und noch etwas anderes bremst den Enthusiasmus bei manchen Künstlerinnen und Künstlern, sagt die Managerin. Die grünen Pässe sind in Teilen des jüngeren Publikums sehr unbeliebt. Jede Band, die im Netz ein Konzert angekündigt hat, hat auf Social Media tonnenweise negative Kommentare erhalten. Da schreiben Fans, dass es einfach nicht in Ordnung sei, zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften zu unterscheiden. Für die Künstlerinnen und Künstler ist das eine schwierige Situation. Sie wollen nach einem Jahr endlich wieder auf die Bühne, aber die Kritik ist groß. Schon seit Wochen können sich in Israel alle über 16 impfen lassen. Doch gerade bei jüngeren Israelis gibt es vergleichsweise viele Impfgegner. Und die Corona-Politik der Regierung ist unbeliebt. Es fühlt sich so an, als ob die Regierung uns in die Schusslinie bringt. Der Staat kann die Menschen nicht zwingen, sich impfen zu lassen. Also soll das die Kultur lösen und als Instrument dienen, die Impfquote zu erhöhen. Den Ärger darüber bekommen aber die Bands ab. Ein Restaurant in der Küstenstadt Jaffa, südlich von Tel Aviv. Hier werden gerade Musikvideos für ein Festival im Internet produziert. Ein richtiges Festival mit Gästen aus dem Ausland ist aktuell trotz der Impfungen noch undenkbar. Einer der Musiker sagt, dass er die grünen Pässe ablehnt. Er will sich auch nicht impfen lassen. Managerinnen wie Basa Wada wissen, dass diese Haltung die Konzerte gefährdet. Sie äußert aber auch Verständnis für die Impfskeptiker. Es ist eben ein sehr sensibles Thema. Israels Musikindustrie bekommt in diesen Tagen viele Anfragen aus dem Ausland. Bands aus der ganzen Welt wollen plötzlich in Israel auftreten, weil die Impfquote hier so hoch ist und wegen der grünen Pässe, die die Konzerte ermöglichen sollen. Doch ganz so weit ist Israel noch gar nicht. Die Philharmoniker in Tel Aviv zum Beispiel sind noch gar nicht aufgetreten. Sie planen ganze 3 Konzerte im gesamten Monat März. Viele Theater, darunter das Habima in Tel Aviv, planen im März noch gar keine Aufführungen. Die Bands von Managerin Basa Wada planen in den nächsten Wochen erste Konzerte. Aber ob die stattfinden? Sie ist skeptisch. Ich bin seit einem Jahr damit beschäftigt, Konzerte zu planen, nur um die dann wieder abzusagen. Das hat mich eine Menge Zeit und Energie und auch Geld gekostet. Kein einziges Konzert fand tatsächlich statt. Die Israelin schließt nicht aus, dass ihr Land trotz der vielen Impfungen bald erneut in einen Lockdown muss. Eine neue, alte Normalität auf den Bühnen? Ja, die werde kommen, sagt sie, aber lange nicht so schnell, wie manche denken.
Aus Tel Aviv, Benjamin Hammer. Fazit, die Kultur vom Tage. Und nun blickt Hans von Trotha in die Feuilletons.
Auf in den Kulturkrieg? Das wäre zumindest ein Feld, von dem die Feuilletons berichten. Hierzulande bricht gerade eine Art Kulturkrieg los, in dem es ans deutsche Eingemachte geht, nämlich ans Einfamilienhaus. Im Tagesspiegel fährt Falk Jäger schweres Geschütz auf. Er verteidigt die Bauklötze am Stadtrand. Das Einfamilienhaus bleibt die beliebteste Wohnform, weil es an neuer und ökologischer Stadtplanung fehlt, meint er. Es geht nicht um die Ästhetik dieser Bauklötze. Wahrscheinlich gibt es mehr Schweizer Häuser in der norddeutschen Tiefebene als in der Schweiz, bemerkt Jäger, sondern um die Frage nach der gesellschaftlichen und ökologischen Relevanz dieser von 2/3 der Deutschen gewünschten Wohnform. Jäger hat die Lösung zur Befriedung. Der Königsweg, meint er, kann nur ein radikaler Wandel des Wohnungsbaus sein. Einerseits, um den Bewohnern ganz real Gleichwertiges oder gar Besseres zu bieten, andererseits, um das Image des Einfamilienhauses zu relativieren und die Attraktivität anderer Wohnformen zu steigern. In England ist dagegen tatsächlich Kulturkrieg. Ja, Gina Thomas fragt in der FAZ unumwunden, ist das ein Kulturkrieg? Die BBC erlebt schwere Zeiten, stellt sie fest. Die Regierung von Boris Johnson rückt dem Sender auf die Pelle. Jetzt hat er Paul Dacre, ehemals Chefredakteur der Daily Mail, als Leiter der britischen Medienaufsichtsbehörde nominiert. Der hat über die BBC gesagt, zu verdammt groß, zu verdammt allgegenwärtig und zu verdammt mächtig. Viele, so Gina Thomas, sehen die in Aussicht gestellte Ernennung im Rahmen des Kulturkriegs der Regierung gegen Institutionen wie die BBC, die Konservative als realitätsferne Bastionen der linksliberalen, Zitat, Elite abstempeln. Manches scheint aber auch wieder darauf hinzudeuten, dass die Regierung künftig einen weniger konfrontativen Kurs steuert. Es heißt zu Gina Thomas, Boris Johnson, der gern von der Brexit-Bashing-Corporation spricht, strebe eher Reform als Revolution an. Für die Gegenseite zitiert Gina Thomas den Guardian. Der findet, man solle stärker vertreten, dass die öffentlich-rechtliche Körperschaft für das Funktionieren der Demokratie so notwendig sei wie die Gerichte, der Gesundheitsdienst oder das Militär. Von einer Art Kulturbürgerkrieg berichtet Willi Winkler unter der Überschrift Kunst gegen Leben. Winkler erzählt in der Süddeutschen gern Geschichten. Er hat eine gefunden, in der eine Frau aus bestem Hause, und das in England, wo es God knows noch etwas heißt, aus bestem Hause zu sein, 1974 mit zwei Freunden einen Hubschrauber organisierte und versuchte aus der Luft die Polizeistation in Strabane an der nord-südirischen Grenze zu bombardieren, indem sie Sprengstoff in Milchkannen abwarfen. Während Rose Dugdale, so der Name der Kämpferin in dieser Kulturbürgerkriegsstory, mit der Unterzeile, wie die Untergrundkämpferin Rose Dugdale einen Vermehr für Menschenleben eintauschen wollte, freikam, mussten ihre Mitstreiter weiter einsetzen. Da verschaffte sich Dugdale mit Kampfgefährten Zugang zum Rossborough House im County Wicklow an der irischen Ostküste. Sie fesselten die Besitzer und nahmen dann 19 Bilder von der Wand. Peter Paul Rubens, Franz Hals, Gainsborough, Velasquez, Goya, von allem nur das Beste und am allerbesten das Gemälde Briefschreiberin und Dienstmagd von Jan Vermeer. Die Revolutionärin Dugdale kannte seinen unbezifferbaren Wert und schlug einen Deal vor. Kunst gegen Leben. Vermeer gegen die beiden, die als Bombenattentäter in einem britischen Gefängnis saßen. Sie sollten nach Nordirland in ein anderes Gefängnis zu ihren Kampfgefährten überstellt werden. Aus dem Deal wurde aber nichts. Und das Happy End, das wir von derlei Geschichten auch im Kulturkrieg erwarten? Der Vermeer hängt jetzt im Museum und so Willi Winkler. Soweit bekannt, hat die inzwischen 79-jährige Rose Dugdale dem bewaffneten Kampf inzwischen abgeschworen und unterstützt das Karfreitagsabkommen, mit dem der jahrzehntelange Bürgerkrieg in Nordirland beendet wurde. Sie wollte ihre Herkunft gegen eine bessere eintauschen. Sie hat die beste von allen bekommen. Ihr Facebook-Profil zeigt Vermeers Briefschreiberin und Dienstmagd. Ganz friedlich.
Der Blick in die Feuilletons war das von Hans von Trotha. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke. Guten Abend.